Liebe, Leid und Lebensfreude, aus meiner Perspektive die Grundelemente menschlichen Lebens, sind in keiner anderen Lebenssituation so dicht beieinander und so tief erlebt wie während der Geburt eines Kindes. Das war schon immer so, seit es Menschen gibt, und daran wird sich niemals etwas ändern. Darum ist die kompetente, sehr verantwortliche Begleitung dieser gesunden, aber überaus besonderen Lebenssituation von größter Wichtigkeit für das Kind und seine Mutter, die gesamte Familie und damit für die ganze Gesellschaft. Damit habe ich kurz den Lebensbereich der Hebamme beschrieben. Die Arbeit der Hebamme ist nämlich kein Job, mit dem man so irgendwie seinen Lebensunterhalt verdient. Hebamme sein, das ist ein Beruf aus Berufung. Das Fühlen und Denken der Hebammen ist ganz und gar darauf ausgerichtet, dass es den Kindern und Müttern, die sie betreuen und deren Familien, gut gehen soll. Das erfüllt sie auch während ihrer Freizeit, das ist ihr Lebensinhalt. Doch die Arbeit von Hebammen ist weder romantisch noch sentimental. Hebammen lernen viel während der Ausbildung und lebenslang und tragen bewusst große Verantwortung, oft in den Grenzbereichen menschlichen Lebens, wo es um Schwierigkeiten bis Unmöglichkeiten geht, wo viel Geduld und langer Atem gebraucht wird, dann aber auch wieder schnelle Entscheidungen und tatkräftiges Zupacken. Notsituationen müssen bewältigt werden und manchmal müssen Hebammen ein tiefes Leid mittragen, wenn trotz allen Einsatzes ein Kind viel zu früh oder behindert auf die Welt kommt oder gar ein Todesfall nicht zu vermeiden war. Diese hochverantwortungsvolle Tätigkeit der Hebamme braucht und verdient Rahmenbedingungen, die ihr erlauben, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Eigentlich logisch und gar keine Frage. Aber in Deutschland, heute einem der reichsten Länder dieser Erde, bleiben Hebammen im Schnitt nur noch 4 Jahre in ihrem Beruf, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind und sich weiterhin drastisch massiv verschlechtern. So sind die Hebammen gezwungen, politisch zu werden, obwohl das eigentlich nicht ihr Ding war. Auch aus der Verantwortung für die Kinder, ihre Mütter und Familien heraus. Darum widme ich die heutige Sendung meinem geliebten Beruf und meinen Kolleginnen in ganz Deutschland und präsentiere ein Interview mit der Hebamme Ulrike Geppert-Orthofer, der ersten Vorsitzenden des Hebammenverbandes Baden-Württemberg. Um auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Hebammen bundesweit aufmerksam zu machen, sind für den 5. Mai große Aktionen geplant, bundesweit, und anschließend eine E-Petition.
Also wir treffen uns auf jeden Fall am 5. Mai in Stuttgart am Marktplatz. Die Hebammen aus ganz Baden-Württemberg. Es gibt eine kleine Ansprache vom Hebammenverband und ja, dann kriegen die Kolleginnen die Möglichkeit, ihrem Unmut Luft zu machen. Währenddessen werden Lohntüten von Hebammen verteilt. Das ist eine Tüte, da steht drauf Lohntüte für Hebammen. In der Lohntüte findet sich ein Apfel und ein Ei. Das soll der Bevölkerung quasi zeigen, wie wir verdienen. Um 11.55 Uhr, also 5 vor 12, steigen dann die Luftballons und die E-Petitionskarten werden verteilt. Das ist die bundesweite Aktion, dass wir Luftballons steigen lassen, 11.55 Uhr mit dem Aufruf, sich an der E-Petition des Hebammenverbandes zu beteiligen. Die Forderungen sind Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung mit Hebammenhilfe und Geburtshilfe für Mutter und Kind. E-Petition bedeutet, es ist eine Unterschriftenaktion im Internet. Da gibt es dann einen Link drauf auf die www.hebammenprotestseite und dann kann man dort unterschreiben. Wenn wir bis Mitte Mai 50.000 Unterschriften haben, dann muss sich der Petitionsausschuss im Bundestag mit unserem Anliegen befassen. Ja. Das ist natürlich die Auftaktveranstaltung dann dafür. Also um 11.55 Uhr geht es dann los mit Luftballons. Mit diesen Lohntüten, die bis dahin verteilt werden, werden auch die E-Petitionskarten verteilt an Passanten. Die Hebammen werden jetzt die ganze Zeit schon aufgerufen, dass sie sich diesen Link anschauen im Internet. Das ist in dem Rundbrief vom Bundesverband, aber auch von uns. Okay. Ne? Während dem Luftballonaufstieg oder eben danach werden wir anfangen, Wiegenlieder zu singen. Wir gehen davon aus, dass man mit Wiegenlieder die Leute einfach ganz tief drin anrührt und nach einer gewissen Zeit wird durch die Techniken ganz unschöner Ton produziert, die Hebammen hören auf zu singen und verlassen den Platz. Wir möchten damit einfach die Lücke zeigen und spürbar machen, die es geben wird, wenn es uns nicht mehr gibt, flächendeckend. Und dann ist der 5. Mai die Kundgebung vorbei und dann geht's los mit der E-Petition, dass die weiter beworben wird. Ne? Wir werden natürlich auch die Medien einladen dazu. Wenn man das jetzt Kolleginnen erzählt, schon allein vom Erzählen, kriegt man wirklich eine Gänsehaut. Wenn man sich vorstellt, da hört, ich weiß nicht welches Wiegenlied, aber guter Mond, du gehst zur Stille, im Stille auf und die Leute gehen weg. Das ist, glaube ich, schon echt beängstigend. Ne?
Ja.
Und die Situation ist ja nicht nur für uns Hebammen beängstigend, in der wir uns gerade befinden.
Mir kommt immer so hoch, Wenn ich im Fernsehen bestimmte Politiker höre, ich schalte gerne weg, weil die mich so ankotzen. Da gibt es welche, die reden immer, die Gutmenschen, die Gutmenschen. Also alle, die sozial irgendein Engagement haben und meinen, dass das auch wichtig ist, die werden da so negativ als die Gutmenschen abgetan. Wenn die jetzt was von Wiegenliedern hören, wir können doch nicht hier alles ganze Volk in die Wiege singen oder was. Und wenn ich mir vorstelle, dass die was von dieser Aktion mitkriegen, stößt mir das mies auf, wie die darauf reagieren werden. Und zwar sind das ja manche, die in die Entscheidungen treffen, diese unmenschlichen Entscheidungen überall auf breiter Ebene. Es betrifft ja wirklich nicht nur Hebammen, es betrifft ja alle. Aber es geht einfach darum, jetzt mit einer großen Menschenmenge Druck aufzubauen, damit diese Petition durchkommt.
Naja, es geht auch darum, dass wir der Bevölkerung ganz klar zeigen, was auf dem Spiel steht. Also es geht uns natürlich um die Hebammen, aber es geht nicht nur um die Hebammen. Es geht wirklich um die Betreuung der Frauen, wohnortnah und ja auch nicht nur wohnortnah. Also man muss sich ja nichts vormachen. Wenn die freiberufliche Hebammentätigkeit, wenn die reduziert wird, dann ist zum einen natürlich die ganz konkrete Betreuung in Gefahr. Das hat ganz bestimmt langfristige Folgen für die Familien und letztendlich auch für die Gesellschaft und für die Art und Weise, wie Kinder bei uns groß werden. Aber auch ganz konkret, wenn man es an der Geburtshilfe festmacht, ist es mit Sicherheit so, dass wenn die außerklinische Geburtshilfe als Angebot wegfällt, das auch Konsequenzen haben wird für die Frau, die sowieso ins Krankenhaus gehen will und dort ihr Kind kriegen will. Nicht nur für die, die keine Geburt mehr zu Hause machen kann, die sie sich eigentlich gewünscht hat.
Nun hat sich ja auch das ganze Versorgungssystem auf die freiberuflichen Hebammen gestützt. Ich habe in der Wochenpflege gearbeitet, in der Klinik. Mhm. Wir haben, als ich dort anfing 2002, am vierten Tag nach Spontangeburt entlassen. Und das Wochenbett hat 10 Tage und viele, viele Probleme reichen weit über diese 10 Tage hinaus. Dann wurden wir ja seit 2004 angehalten, Spontangeburten am zweiten Tag zu entlassen. Wir hier in Tübingen haben einen riesigen, großen Einzugsbereich. Frauen kommen weit her, um ihre Kinder bei uns zu gebären und werden am zweiten Tag nach Spontangeburt entlassen. Das musst du dir mal vorstellen. Heute Abend bekommt eine Frau ihr Baby. Übermorgen früh hat die gefälligst wieder heimzugehen. Da ist sie ja dringend auf eine Hebamme zu Hause angewiesen. Ja, das geht ja gar nicht anders. Das wird jetzt alles praktisch aufs Spiel gesetzt. Früher waren Frauen 10 Tage in der Klinik. Es ist ja schön, dass man davon wegkommt, weil ich persönlich finde, je mehr zu Hause, desto besser. Aber bitte mit guter Betreuung. Und wenn man jetzt sagt, naja, nur noch 2-3 Tage Klinik, nach Kaiserschnitt 4 Tage, ich bitte dich, das ist unmöglich. Aber es wird so praktiziert, die Frauen können sich kaum rühren, kriegen keine Haushaltshilfe, müssen gucken, wer ihnen den Haushalt macht. Nach so einer großen OP mit Baby, völlig unmöglich, kaum sich selbst zu versorgen, schweige denn das Kind, geschweige denn ein Haushalt. Und dann soll praktisch die Hebammenhilfe draußen noch reduziert werden. Wo soll das denn hinführen?
Ich glaube nicht, dass die Hebammenhilfe draußen reduziert werden soll. Wir sollen halt für wenig arbeiten und viel Versicherung zahlen. Viele Ausgaben. Ein anderes Problem ist die Rentenversicherungspflicht der Hebammen. Ist in der Selbstständigkeit überhaupt nicht nachvollziehbar, weshalb wir als einzige Berufsgruppe gar nicht aus der Rentenversicherungspflicht rauskommen.
Das erklär noch mal kurz deutlicher. Also, andere Freiberufliche sind nicht rentenversicherungspflichtig.
Also Handwerker zum Beispiel, wenn sie Angestellte haben, sind selbst nicht verpflichtet, in der gesetzlichen Rentenversicherung ihre Altersvorsorge zu tätigen. Sie können, aber sie müssen nicht. Sie können sich, wenn sie keine Angestellten haben, nach einer bestimmten Zeit davon befreien lassen. Auch das gibt's für Hebammen nicht.
Also da geht man davon aus, wenn die selbstständig arbeiten, sind die auch in der Lage, ihre Altersvorsorge selbstständig in die Hand zu nehmen.
Ja, selbstständig ja gerne, aber vielleicht doch privat und nicht gesetzlich. Also da, wo man sieht, es kommt einfach was raus. Natürlich muss man vorsorgen fürs Alter, aber dieses Vorgeschriebene sind 19,5% Rentenversicherung.
19,5%?
Ja, das ist bei Angestellten, zahlt da die Hälfte der Arbeitgeber, die Hälfte der Arbeitnehmer. Bei Freiberuflichen bezahlt es komplett die freiberuflich tätige Hebamme, wer auch immer freiberuflich ist natürlich. Und dann privat noch vorzusorgen, was ja auch immer mehr gefordert wird. Es wird ja gefordert von der Politik, dass man sich privat um die Altersvorsorge kümmert. Da bleibt einfach nicht mehr viel übrig, womit man das machen.
Also diese ganzen Pflichtkosten, die Hebammen aufgedrückt werden, also hier die Rentenversicherung, dann weitere Versicherungen, was ist das noch?
Ja, die Haftpflicht.
Haftpflicht, wie hoch ist die?
Die Haftpflicht in der außerklinischen Geburtshilfe beträgt jetzt ab 1.7. 3.600 Euro.
Wie viel war das vorher?
2.300. Letztes Jahr 2300, das Jahr davor 1500.
1500 und jetzt?
Jetzt ist es 3600.
Ah, das ist ja das Dreifache, fast.
Mehr als das Doppelte, ja, in zwei Jahren.
Also in zwei Jahren mehr als das Doppelte, das ist doch unglaublich.
Mhm. Das führt dann dazu, dass überhaupt nur noch 23% der Hebammen Geburtshilfe machen.
Also das scheint auch gewollt zu sein, dass die Hausgeburten abgeschafft werden. So wirkt das.
Das wirkt so. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ja nicht so, dass die Schadensfälle zunehmen. Wir haben immer mehr versicherte Hebammen bei uns und immer weniger Schadensfälle. Aber die Summen, die Schadenssummen im einzelnen Schaden, die steigen, weil da inzwischen einfach Sachen dazugehören, die früher nicht mitberechnet wurden. Zum Beispiel Verdienstausfall des geschädigten Kindes bis zu einem Durchschnittslebensalter. Schmerzensgeld hat eine Höhe angenommen. Das ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Ich denke, es gibt auch wirklich niemanden, der findet, dass diesen Leuten nicht geholfen werden muss und dass sie wirklich jede Unterstützung kriegen sollen, die sie kriegen können. Klar. Und die Medizin macht Fortschritte, die Menschen werden besser versorgt, auch behinderte Menschen leben länger und das macht das alles natürlich teurer. Und das sind ja eigentlich begrüßenswerte Entwicklungen. Ja. Wir müssen alle froh, wenn es den Menschen besser geht. Mhm. Was es einfach schwierig macht, ist, dass die Konsequenz daraus von einer kleinen Berufsgruppe getragen wird. Die Geburtshelfer, auch die Ärzte, das ist nicht die Masse. Die verdienen nochmal anders, die bezahlen aber auch nochmal ganz andere Haftpflichtversicherungsprämien. Ja. Dann sind es 7000 Ärzte und 7000 Hebammen, die das schultern und das ist einfach nicht zu machen. Das schreit eigentlich nach einer politischen Lösung, dass man da irgendeinen anderen Weg findet. Und der eigentliche Skandal liegt in meinen Augen darin, dass es wirklich kranken und hilfsbedürftigen Menschen in unserem Land besser geht, wenn man jemanden findet, den man für ihr Schicksal verantwortlich machen kann und der dann dafür zahlen muss. Wir einfach die notwendigen Mittel nicht haben, wenn es keinen gibt, der schuld dran ist.
Mhm. Okay, und du findest, wer krank und behindert ist, der soll Unterstützung kriegen, ohne dass irgendjemand schuld dran ist.
Natürlich.
Genau, weg von der Schuldfrage hin zu den Zusammenhängen, zu den gesellschaftlichen Zusammenhängen, einfach die allgemeine Verantwortung, soziale Verantwortung füreinander.
Füreinander, genau.
Du trittst nicht nur für Hebammen ein, sondern auch für ein richtiges Denken über Menschen und Zusammenhänge im Leben.
Ja, das kann man schon
weiteren
so sagen,
Sinn.
Klar. Das war jetzt natürlich eine Möglichkeit zu sagen, es braucht einfach eine politische Lösung, dass man guckt, man kommt weg von diesem Schuldprinzip hin zu einer würdigen Lösung für die Menschen, die betroffen sind, aber auch für die Leistungserbringer, die ja letztendlich auch sehr involviert sind. Die Alternative dazu ist natürlich, dass man sagt, klar, die Schäden entstehen, die entstehen in der Geburtshilfe, folglich muss man daraus auch wieder Versicherungen finanzieren, so wie es im Moment einfach läuft, damit man den Menschen helfen kann. Wichtig ist ja, dass den Menschen geholfen wird, aufgrund welchen Prinzips auch immer. Das würde natürlich aber voraussetzen, dass auch die Gebühren sich entsprechend anpassen. Ja, dass man einfach sagt, Hebammen sind verpflichtet, eine teure Haftpflichtversicherung zu bezahlen. Deswegen müssen sie natürlich ihre Leistungen auch entsprechend finanziert bekommen. Und das ist im Moment einfach nicht so. Also ich sagte vorhin die Summe der Haftpflichtversicherung. Davon sind betroffen Kolleginnen, die freiberufliche Geburtshilfe anbieten im Krankenhaus und außerhalb des Krankenhauses und für eine Geburt im Krankenhaus kriegt eine Hebamme 237 Euro. Hebammen, die individuelle Geburtshilfe auch im Krankenhaus leisten, die betreuen ja nicht die Massen an Frauen. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einem großen Klinikbetrieb, in dem man die Frauen kommen und das Kind kriegen und man auch durchaus mal mehrere Frauen parallel betreut. Mhm. Auch das kann in kleinen Häusern natürlich mal vorkommen, stellt aber nicht die Regel dar. Also wir wissen von unseren Umfragen, dass eine klinisch tätige Hebamme, die rundum betreut, also Vorsorgekurse, Geburt, Wochenbett macht, circa 30 Frauen im Jahr betreut. Und eine, die außerklinische Geburten macht, rundum betreut von Anfang bis Ende, circa 10 Frauen im Jahr. Das sind natürlich keine großen Zahlen, da macht es nicht die Masse, sondern wirklich die Qualität der Arbeit. Und
die Qualität. Und genau. Ich als Hebamme aus der Klinik, ich muss sagen, auch in der Klinik leidet die Qualität.
Natürlich.
Weil auch die allerbesten Kolleginnen, die wirklich sehr engagiert rund um die Uhr Frauen betreuen, also während ihres gesamten Dienstes ohne Pause mit Überstunden, die sie zum Teil nicht mal aufschreiben, weil sie einfach zu müde sind, dran zu denken, es aufzuschreiben, aber ganz konzentriert für die Frauen arbeiten. Diese Kolleginnen gibt es sowohl auf der Schwangerenstation als auch im Kreissaal als auch im Wochenbett. Und wir werden trotzdem den Frauen nicht mehr gerecht, weil wir so viel Administration haben und eine Überlastung von Frauen, die wir zu betreuen haben, beziehungsweise Frauen und Kindern, dass es einfach nicht geht. dass es unmöglich ist. Zu einer besseren Zeit waren wir zum Beispiel mit 3 examinierten Kolleginnen und 2 Schülerinnen, die gut waren, dann konnten wir der Arbeit gerecht werden, auch mal eine Pause machen selber. Und wir konnten den Schülerinnen was beibringen und auch Jüngere, so Schulpraktikantinnen, FSJlerinnen und so mit reinnehmen und denen auch ein bisschen was zeigen und die wirklich mitmachen lassen. Das hat sich dahin entwickelt, dass jetzt ganz häufig nur noch 2 examinierte Kolleginnen arbeiten, höchstens mit einer Schulpraktikantin, die man gar nicht einlernen kann. Und wenn Schülerinnen da sind, können die nur noch rennen und auffüllen und dergleichen tun. Und man kann denen nichts mehr beibringen und man wird niemandem mehr gerecht. Trotz Stillplakette ist einfach das Personal nicht da, also die Zeit nicht da. Kinder, die Schwierigkeiten haben, das Stillen, also das Trinken an der Brust zu lernen, da die Anlegehilfen zu machen. Mhm. Die Zeit fehlt, ja, obwohl man nur rennt, keine Pause macht und Überstunden, heißt das Gleiche. Das finde ich katastrophal. Ich finde, die Verhältnisse in der Klinik und freiberuflich entsprechen einander.
Das denke ich auch, das entspricht sich total und wir befürchten tatsächlich, dass in Bälde jede zweite Hebamme fehlt. Und,
ja, weil Hebammen irgendwann in andere Berufe gehen. Eine ehemalige Kollegin habe ich irgendwann getroffen und sagte, hey, ich habe dich lange nicht mehr gesehen in der Klinik. Die war auf einer anderen Station, wir haben uns also nicht oft gesehen. Da sagt sie, ja, ich habe aufgehört. Ich konnte das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und die Kraft hatte ich auch nicht mehr. Sie sagte, ich putze jetzt. Ich bekomme das gleiche Geld wie vorher und habe keine Verantwortung zu tragen. Also sie hat einen Putzfrauenlohn verdient dafür, dass sie hochkonzentriert sehr verantwortliche Arbeit geleistet hat vorher. Das muss man sich mal vorstellen. Von einer anderen Kollegin weiß ich, die verkauft Schuhe. Und sagt, also so ein ruhiges Leben, wie ich das jetzt habe. Also da wandern die Hebammen ab. Eigentlich sehr wichtige Frauen in dieser Gesellschaft, denn Menschen haben noch keine andere Reproduktionsmöglichkeit gefunden, als geboren zu werden. Und das ist ein wichtiger Moment. Das ist was Gesundes. Ein ganz gesunder Vorgang wie Essen oder Exkremente ausscheiden. Das machen wir täglich. Aber der gesunde Vorgang der Geburt, den ist man ja nicht gewöhnt. Mhm. Den kann man nicht einfach so. Da braucht man die Fachleute, die wissen, wie das zu gehen hat. Und dafür sind die Hebammen ausgebildet und können den Frauen sagen, ja, das ist normal und können Mut machen, bleibt dran und jetzt nur so zur Ruhe kommen und atmen und das und das und nachher beim Stillen, man kennt es alles, ja, und es ist sowas Wichtiges, es ist eine Katastrophe, dass das abgetan wird als Pipifax.
Das führt natürlich dazu, was du da gerade schilderst, dass Kolleginnen sehr kurz im Beruf verweilen. Also wir haben das eine, dass die Verweildauer sehr kurz ist, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch der Kolleginnen in ihrem Beruf. Gerade die Zahl gelesen in den Hintergrundinformationen, die es vom Hebammenverband gibt, die es auf unserer Homepage runterzuladen gibt.
Homepage darf ich kurz bei der Gelegenheit mal erwähnen. Wenn man bei Google eingibt Hebammenverband, kommt gleich der Hebammenverband ganz oben, da kann man sich informieren. Dann Hebammenkongress wird im Mai einer stattfinden und Hebammenprotest vor allem. Alles, wenn man es bei Google eingibt, kommt es ganz oben. Man kann sich das alles angucken. Wir kommen später noch drauf zurück.
Und nicht zu vergessen natürlich www.hebammen-bw.de.
Genau.
Das sind wir in Baden-Württemberg.
Genau,
ja.
Ganz wichtig.
Genau, also das eine ist, Kollegen bleiben generell seltener im Beruf. Hier stand jetzt 4 Jahre. Das ist, wenn man überlegt, 3 Jahre Ausbildung, sehr qualifiziert engagierte Frauen, die dann nur so eine kurze Zeit ihren Beruf ausüben. Das ist ein Durchschnitt. Ne?
Ich habe ja nun Hebammen ausgebildet jahrelang, also Hebammenschülerinnen. Und das sind ganz tolle Frauen, die meistens schon irgendeinen Beruf haben, Lebenserfahrung haben. Manche haben Kinder, wissen also schon, wie man Haushalt und alles koordiniert. Unglaublich fähige Frauen, also nichts von der Schulbank weg, so irgendwie. Die haben sich das gut überlegt, dass sie Hebamme werden wollen. Die wissen, welche Verantwortung das bedeutet, welches Engagement gefördert wird. Die wollen das, die machen das engagiert. Die meisten Hebammenschülerinnen, die ich hatte, waren ganz klasse. Und dass die dann nach 4 Jahren im Schnitt schon wieder aufhören damit, das zeigt, dass die Verhältnisse einfach untragbar sind.
Absolut, das stimmt. Also es ist das eine, was wir feststellen, dass die Verweildauer recht kurz ist der Kolleginnen im Beruf. Und das hat ganz bestimmt was mit der Arbeitsbelastung durch die Arbeitsverdichtung zu tun, die es in der Klinik genauso wie in der freiberuflichen Tätigkeit gibt. Und dann natürlich auch damit, dass, wie du vorhin schildertest von dieser Kollegin, ich meine, es sind alles hochqualifizierte Schülerinnen, Großteil von Hebammenschülerinnen, die jetzt die Ausbildung machen, haben ein gutes Abitur gemacht. Das heißt, die haben durchaus Alternativen zum Beruf der Hebamme. Also ich empfinde den Beruf der Hebamme als wirklich den schönsten Beruf, den man sich vorstellen kann.
Sehe ich ganz genauso, Ulrike.
Und trotzdem glaube ich, dass es keine junge Frau mehr gibt, die nicht den Anspruch an ihren Beruf hat, dass sie davon auch ihren Lebensunterhalt verdienen kann. Also wir kennen ja durchaus Zeiten, da war das nicht so, da hat die Frau dazu verdient. Aber ich denke, das hat sich geändert und Frauen haben den Anspruch, genauso von ihrem Verdienst leben zu können. Das ist als Hebamme nur sehr schwer möglich. Wir stellen außerdem fest, und das finde ich eigentlich auch sehr bezeichnend, dass wir von den Kollegen, die wir haben, haben wir einen relativ großen Prozentsatz, der unterhalb der 400-Euro-Grenze arbeitet, das heißt unterhalb der Sozialversicherungspflicht. Die sparen sich diese Rentenversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge. Haftpflicht müssen sie natürlich trotzdem bezahlen, ist klar. Gucken, dass sie da drunter bleiben, weil sie so relativ gut arbeiten können. Ein bisschen mehr zu verdienen ist ein absolutes Verlustgeschäft. Und dann haben wir Kolleginnen wiederum, die unheimlich viel arbeiten müssen, die von ihrem Beruf leben wollen. Die arbeiten 60 bis 70 Stunden in der Woche und das nicht mal eine Woche oder zwei Wochen, sondern das ganze Jahr durch, eventuell mal mit ein paar Wochen Urlaub, aber das ist eher wenig. Und die arbeiten sich krank und die können das auf Dauer auch nicht machen. Und das sind natürlich zwei Sachen, die sehr bedenklich sind. Für die Hebammen, aber auch für die Gesellschaft. Also ich finde auch, dass ein großer Teil sich dafür entscheidet, unterhalb der Sozialversicherungspflicht zu arbeiten, kann ja nicht im Sinne des Sozialversicherungswesens sein. Ne? Weil wir immer wieder hören, in ländlichen Regionen ist die Versorgung gefährdet. Es ist dort, wo es wenig Hebammen gibt, es ist dort, wo die kleinen Häuser schließen. Flächendeckende Hebammenhilfe ist auch in Ballungszentren gefährdet. Es sind gerade Frauen aus dem Großraum Stuttgart, die mich anrufen und sagen, sie finden keine Kollegin, die kommt, weil nämlich dort sich anscheinend genau Kollegen niederlassen, die für sich entschieden haben, ich arbeite unterhalb 400 Euro als Hebamme und ich arbeite zusätzlich irgendwas anderes. Das ist die Alternative für die Kolleginnen dazu, den Beruf komplett zu verlassen. Das führt dazu, dass die flächendeckende Versorgung nicht nur in strukturschwachen Gegenden, sondern wirklich auch in infrastrukturell sehr gut dastehenden Gegenden wirklich gefährdet ist.
Was mir dabei auffällt, Hebammen protestieren gerade, weil Hebammen schlechte Bedingungen haben, aber es geht ja nicht um Hebammen an sich, das sagst du ja auch. Es geht um die Frauen, es geht um die Kinder, es geht praktisch um die Bevölkerung. Und die Kinderfeindlichkeit Deutschlands hat hier ihren Anfang. Die kann man ja auch in vielen anderen Bereichen angucken, zum Beispiel Kolleginnen, die auch nur ein Kind haben, haben größte Mühe, irgendwie arbeiten zu können. Dazu gäbe es auch Alternativen, wie andere Länder zeigen. Aber hier, wo Hebammen so schlecht dastehen, haben Frauen und Kinder den ganz großen Schaden, da wo das Leben mit Kind beginnt. Und das ist eine Katastrophe.
Da, wo es den Frauen gut geht, geht es immer auch den Hebammen gut.
Ja.
Also das kann man durch die ganzen geschichtlichen Entwicklungen erkennen. Wenn wir in einer Zeit leben, in der es den Frauen gut geht, geht es auch den Hebammen gut. Also da gibt es eine ganz enge Korrelation.
Ja, also indem wir Hebammen sagen müssen, es muss sich was ändern, damit es Hebammen endlich besser geht, sagen wir, es muss sich was ändern, damit es Frauen besser geht.
Ja, was mir einfach noch wichtig ist, was ich hätte, dass das mehr ins öffentliche Bewusstsein kommt. Also wenn du sagst, die Frauen werden am zweiten Tag entlassen, wohin werden sie entlassen? Dann ist nicht mehr die Nachsorge wirklich adäquat gewährleistet. Man hat es so entdeckt als Möglichkeit, Geld zu sparen, kurzfristig oder was auch immer letztendlich die Motivation dahinter ist. Aber was ich eigentlich das Schlimme dran finde, ist einfach unser Umgang mit so einem zentralen Moment im Leben der Familie, der Frauen. Da wird ein Mensch geboren, ein eigenständiger, neuer Mensch kommt auf unsere Welt und der will willkommen geheißen werden, der will seinen Platz kriegen, seinen Platz haben, in Familien, aber auch in der Gesellschaft. Und das ist sowas Wertvolles, dieser Augenblick für die Familien. Und das dürfte nicht ökonomischen Zwängen zum Opfer fallen. Also wenn uns das nicht mehr heilig ist, was ist es denn dann noch?
Das ist wirklich eine ganz zentrale Frage, die du da stellst, nämlich die Frage nach dem Wert des Menschen. Und in gewisser Weise drückt sich genau in dieser Situation aus. Hebammen können kaum noch existieren. Frauen und Kinder werden schlecht versorgt. Da drückt sich so eine Menschenverachtung aus, die sich ja durch die ganze Gesellschaft durchzieht. Aber hier an diesem, wie du sagst, zentralen Punkt sieht man das nochmal ganz verdichtet, ganz deutlich.
Genau, und ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren einen kurzen Artikel gelesen über die Situation in Amerika, betrachtet das seither wirklich mit großer Sorge, dass sich das auch bei uns immer verschärft, die Situation. In Amerika war es so, ist es so, dass ganz wenige Professionelle noch Geburtshilfe anbieten. Wenn, dann nur ohne Risiko. Wenn eine Frau ein Risiko hat, wird sie weiterverwiesen, sodass die Bush-Regierung damals sich überlegt hat, Hebammen, also nicht eben nicht Hebammen, sondern Geburtsassistentin oder wie man auch immer sie heißen will, ich habe keine Berufsbezeichnung dafür, auf so einem niedrigen Niveau auszubilden, dass sie nicht in Regress genommen werden können, wenn sie was falsch machen. Mhm. Also so offensichtlich, die Entwicklung, die wir gerade gehen, die führt garantiert in eine schlechtere Versorgung unserer Bevölkerung und wir bieten dem keinen Einhalt.
Und Amerika versucht gerade aus dieser Wüste irgendwie was zu machen und wir nehmen das als großes Vorbild und machen das, was wir längst errungen haben, kaputt.
Es scheint uns irgendwie als Gott gegeben, dass man Entwicklungen, die aus Amerika kommen, dass man die irgendwie übernimmt.
Also Amerika, der große Gott. Abartig. Ja, wirklich abartig, weil das, was da schlecht läuft, brauchen wir wirklich nicht zu übernehmen. Wir können dahin gucken, wo es besser läuft.
Es wird uns ja aber oft als Vorteil und als Fortschritt verkauft. Also wenn wir uns jetzt angucken, wir sind nicht so weit weg davon. Wir haben keine flächendeckende Hebammenversorgung, wir haben keine 1-zu-1-Betreuung, wir haben aber Leute, die sich eine Doula leisten können.
Stopp, Doula?
Doula sind Geburtsbegleiterinnen, das sind Frauen, die machen eine Ausbildung. Und lernen dabei, Frauen unter der Geburt zu begleiten, die halt nicht allein zu lassen, ihnen Beistand zu gewähren, sind aber keine Hebammen. Die Ausbildung ist nicht mit der Ausbildung einer Hebamme zu vergleichen. Die kann man sich buchen und sie dann zur Geburt ins Krankenhaus mitnehmen.
Ich habe das noch nie gehört.
Es ist noch nie gehört?
Nein.
Also das ist wirklich eine Entwicklung, die kommt und die gibt's auch schon bei uns. Und das können sich dann Frauen, die sich das leisten können, leisten und andere eben nicht. Und
also diese Doulas sind sehr teuer.
Die kosten ca. 500 Euro pro Geburt. Ich habe gerade gesagt, was eine Hebamme verdient für eine Geburt, das sind 237 Euro.
Aber diese Doula macht nicht die eigentliche Hebammenarbeit?
Die Doula macht keine Hebammenarbeit, die ist nur dabei, damit die Frau nicht alleine ist. Und es ist schön für die Frau, die sich das leisten kann, dass sie nicht alleine ist. Es ist aber für die Gesamtheit der Frauen ein riesen Rückschritt. Da gehört eine Hebamme an die Seite der Frau und nicht eine Doula, die eine ganz andere und einfach eine nicht mit der Hebammenausbildung zu vergleichende Ausbildung genossen hat.
Allerdings.
Und das kommt aus USA und das wird uns als Fortschritt verkauft und wir erkennen nicht, dass es eigentlich ein Riesenrückschritt ist, weil es Lücken schließt, wo keine sein dürften.
Genau.
Und nur für die Leute, die es leisten können.
Und es werden ja immer weniger. Das ist ja nun nichts Neues, dass die Entwicklung dahin geht, dass die meisten Frauen ärmer werden und ganz wenige reicher werden, dass sich das gerade umverteilt. Ja, dafür, das ist die andere Seite. Ich habe kürzlich von einer 20-Jährigen bei mir am Ort gehört, die war ganz entsetzt, die hat in der Uniklinik entbunden und es hat lang gedauert. Es hat über 2 Tage gedauert, dass sie im Kreißsaal war, also von Beginn der Wehen bis das Kind geboren war. Und sie wollte das Kind spontan, also normal, auf die Welt bringen und das ist auch gelungen, aber es hat lang gedauert. Und sie hat es mitbekommen, dass Ärzte und so weiter besprochen haben, dass jetzt rein von der Zeit her ihre Anwesenheit im Kreißsaal sich nicht mehr rechnet. Und dass sie jetzt einen Kaiserschnitt machen wollten, aus ökonomischen Gründen, damit sich's wieder rechnet. Das ist nämlich die andere Seite, dass es immer mehr Kaiserschnittgeburten gibt, die für Frauen und Kinder nicht besser sind als Spontangeburten, im Gegenteil. Und die werden wiederum von den Krankenkassen sehr gut bezahlt. Wie sind da die Summen? Hast du das im Kopf?
Naja, es gibt ja Kaiserschnitte, ganz einfache, ohne Komplikationen, ohne besondere Vorkommnisse und genauso wie es Spontangeburten mit Erschwernissen gibt. Und man kann es nicht genau sagen, weil durch das DRG-System, das nicht ganz offensichtlich ist, aber es ist knapp das Doppelte, was das Krankenhaus für die Spontangeburt bekommt. Mhm. Auch das wollten wir schon an die Medien rangehen, haben große Presseerklärungen mit Unterstützung von Politikern gemacht, dass es eigentlich nicht sein kann, dass gesunde Frauen eine große Operation über sich ergehen lassen müssen, aus ökonomischen Gründen, wirtschaftlicher ist. Es ist bei den Medien auf null Resonanz gestoßen. Nicht eine Zeitung hat sich daraufhin gemeldet. Ja. Gar nichts.
Unglaublich.
So, ein paar Jahre her. Es wäre jetzt vielleicht anders.
Gut, wir können es probieren. Aber ich habe der Wochenstation gearbeitet und habe die Wöchnerin immer auf Toilette begleiten müssen. Und besonders nach Kaiserschnitt war das oft ein Wahnsinnsakt, wo man Rollstuhl brauchte und sich kaum rühren konnte und so. Die meisten Frauen haben sich total gewundert darüber, dass das so schmerzhaft ist und so schwer, sich zu bewegen. Und dann habe ich ihnen gesagt, was erwarten Sie? Sie haben einen riesen Bauchschnitt durch mehrere Schichten. Das ist alles erst frisch vernäht, noch gar nichts verheilt. Was erwarten warten Sie denn? Ja, schon wenn Sie sich einen Finger schneiden, ist das beeinträchtigend und das ist gar nichts im Vergleich zu dem Schnitt, den Sie da haben. Dann kamen wir drauf, dass das irgendwie aus den Medien kommt. Wird das in 1,5 Sekunden gezeigt, wie irgendein Star aus der Klinik ins Auto schwebt und aussieht, wie ein Star halt immer aussieht. Ich sag, das ist mit Sicherheit gelogen. Das macht aber so einen Eindruck bei den Frauen, als ob Kaiserschnitt die lockere Art ist, ein Kind auf die Welt zu bringen, schmerzfrei und was da immer so propagiert wird. Und in Wahrheit habe ich denen gesagt, mit Sicherheit waren die vollgestopft mit Schmerzmitteln, haben sich einmal kurz aufrecht gehalten, das wissen sie als Stars, wie das geht. Und daheim brechen die auch zusammen und liegen im Bett und kriegen das nicht geregelt. Ja, das sind doch keine anderen Menschen als wir. Aber das musste man immer wieder mühsam erarbeiten, woher diese Enttäuschung kommt über diesen Zustand, so voller Schmerzen und unbeweglich zu sein, trotz Schmerzmittel übrigens. Wir haben ja nichts gegen Schmerzmittel, wir geben die ja, aber es geht eben trotzdem ganz schwer und es ist einfach eine verschobene Darstellung in den Medien.
Ja, also man musste auch dazu sagen, ein Kaiserschnitt hat ja auch sein Gutes und dass es einen Kaiserschnitt gibt, war ein großer, ein Riesenfortschritt in der Medizin und wirklich zum Wohl von Mutter und Kind. Ja, und für die, die es halt brauchen.
Genau.
Ja, und da ist er super wichtig und niemand, gar niemand möchte ihn missen.
Auf keinen Fall.
Er ist aber ja nicht immer gut. Ist einfach schwierig auseinanderzuhalten für Leute, die sich nicht damit auskennen. Mhm. Das ist das eine und das andere ist natürlich, wie nehmen wir Vorbilder wahr? Klar, wir haben da ein Model, ein Topmodel, das hat das Kind wegen einem Verhalten gebrochenen Zeh mit Kaiserschnitt bekommen. Wir haben aber auch ein anderes Topmodel, das kriegt alle Kinder spontan, stillt alle Kinder. Das wird aber nicht entsprechend wahrgenommen. Mhm. Ist wahrscheinlich eine andere Darstellung in den Medien, aber es sind auch die Menschen, die sich ihre Vorbilder suchen. Ne?
Und da wird viel mit Ängsten, glaube ich, gearbeitet, weil die Geburt nach wie vor eine angstbesetzte Sache ist. Es stirbt zwar nicht mehr dauernd eine Frau bei der Geburt, wie das lange Zeiten gewesen ist, aber es hat was mit Schmerzen zu tun und mit dem Unbekannten und Ungewohnten, das macht einfach Angst. Und da hat jeder Angst, es könnte was schief gehen, das steckt einfach nach wie vor drin. Und dann dieses Denken, Hebammen, die können das doch nicht gut genug. Immer wieder begegnet mir das, ja und eine Hebamme für eine Geburt, man braucht doch Ärzte, man braucht doch die Umgebung des Krankenhauses. Also diese Angst steckt ganz tief drin. Und wie du schon sagst, gegen Kaiserschnitt haben wir nichts, aber gegen den Missbrauch des Kaiserschnitts und dass Leute, die nicht so mit der Materie vertraut sind, dass da die Grenzen nicht unterscheiden können. Wo ist es wirklich notwendig im Sinne dieses Wortes und wo geht es in Missbrauch über? Nämlich da, wo ein Krankenhaus sagt, wir verdienen damit mehr, wir machen das jetzt, weil wir mehr verdienen und es wäre gar nicht sinnvoll gewesen.
Aber
das
sagt ja keiner.
Das nicht offen, aber es ist immer wieder
ein Motiv. Also was mir da auffällt in Diskussionen immer, ich spreche ja sowohl mit freiberuflichen Kolleginnen, die nur freiberuflich arbeiten oder ausschließlich freiberuflich arbeiten und auch mit niedergelassenen Ärzten sowie mit Medizin aus dem Krankenhaus und auch Kolleginnen aus dem Krankenhaus. Und wir sind im Moment durchaus in einer Situation, wo es einfach niemand mehr für gut heißt. Die Kaiserschnittrate, die wir im Moment haben, findet niemand mehr zu rechtfertigen. Ganz abgesehen vielleicht mal von den ganz extremen Risikofällen. Es ist eine Klinik, die extremes Risiko betreut, eine andere Kaiserschnittrate hat als eine Klinik, die nur gesunde Frauen betreut. Ja. Das ist ja selbstredend. Aber alle sehen quasi die Ursache dafür nicht bei sich. Spricht man mit Medizinern aus der Klinik oder mit Kolleginnen aus der Klinik, da sind wir ja, wir würden ja gerne anders, aber die Frauen kommen schon so.
Ja.
Spricht man mit niedergelassenen Ärzten oder mit freiberuflichen Kolleginnen, haben wir immer ja, wir hätten eigentlich gerne, dass die von uns betreuten Frauen ihre Kinder spontan gebären, gehen sie aber ins Krankenhaus, läuft es dann so? Also irgendwo scheint es da auch ein Kommunikationsproblem zu geben.
Das können wir auch nicht alles mit einem Fingerschnipsen lösen.
Überhaupt gar
aber
nicht.
In seiner Komplexität das mal darstellen, dass man mal zuhört, das ist jetzt schon wichtig. Der Punkt ist einfach erreicht, wo man sich gründlich damit auseinandersetzen müsste. Und stattdessen erlebe ich breitflächig bei den allermeisten, dass sie so überarbeitet sind, dass sie den Kopf gar nicht mehr frei haben. Gerade viele gute Ärzte sind völlig überlastet mit Arbeit und haben den Kopf gar nicht mehr frei, sich auseinanderzusetzen und kriegen gar nicht mehr mit, in welche Richtung das alles driftet. Also früher hieß es, 4 Wochen vor Weihnachtszeit im Jahr dürfen sein. Aber diese 4 Wochen vor Weihnachtszeit, sprich 4 Wochen Überlastung im Jahr, die haben sich inzwischen ausgedehnt wie ein Krebsgeschwür praktisch aufs ganze Jahr. In vielen Berufsgruppen, auch bei vielen Ärzten in der Klinik. Das finde ich doch sehr, sehr gefährlich, weil damit Katastrophen vorprogrammiert sind. Eine Arbeit, die so viel Verantwortung erfordert, wie die in der Geburtshilfe, die braucht Puffer. Die braucht Ruhephasen und die braucht Zeiten, wo nicht allzu viel los ist, damit man, wenn wirklich was ganz arg wichtig ist, auch die Energie hat und die Zeit und es wahrnimmt und sich dann kümmern kann. Jetzt, wo alle überlastet sind, sind Katastrophen vorprogrammiert, weil dieser Puffer nicht mehr da ist, weil man es gar nicht mehr schaffen kann. Und dann werden sie unter den Teppich gekehrt. Dafür habe ich sehr, sehr viele Beispiele, nicht nur hier aus unserer Gegend. Es wird versucht, niederzuhalten. Ja, mal wird groß geklagt und dann steht viel Geld im Raum, aber oft wird auch versucht, einfach es niederzuhalten. Und das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung, weil das weggeht von der Verantwortlichkeit für die Menschen.
Da habe ich gerade einen guten Satz dazu in unserer Pressemitteilung gelesen. Da steht, die juristische Sicherheit für den Geburtshelfer, die Hebamme, ist längst nicht mehr der sicherste Weg für Mutter und Kind. Also das ist, denke ich, was sich die Menschen vor Augen führen müssen. Das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist, ganz bestimmt nicht.
Genau, ja. Für Mütter und Kinder nicht gut.
Auch für die Menschen, die so arbeiten müssen, ist das nicht gut.
Für alle nicht.
Was ich beim Kaiserschnitt noch ergänzen möchte, ist, wir wissen ja von der WHO, dass 10-15% der Kaiserschnitte medizinisch notwendig sind, weil sie die Gesundheit von Mutter und Kind verbessern. Wir haben aber eine Kaiserschnittrate von mehr als 30%. Die WHO sagt, 10-15% der Geburten sind als Kaiserschnitt medizinisch gerechtfertigt, weil sie zur Verbesserung von Gesundheit und Leben von Mutter und Kind beitragen. Wir haben aber eine Kaiserschnittrate, die weit höher liegt, 30%, aber das ist noch lange nicht das obere Ende. Immer wieder hört man das von Medizinerseite, wir brauchen diese Kaiserschnittrate. Wenn wir jetzt aber wissen, dass nur 10-15% medizinisch gerechtfertigt sind, dann muss man natürlich davon ausgehen, es müssen die richtigen 10-15% sein. Wenn wir 30% Kaiserschnittrate brauchen, um die richtigen 10-15% der Frauen zu treffen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir dabei sind, unser Handwerk zu verlernen. Das ist gerade eine Entwicklung, die sehr gefährlich ist. Noch können wir Dinge erkennen, die uns anders handeln lassen könnten, als uns für den Kaiserschnitt zu entscheiden. Aber schon bei der Beckenendlage haben wir den Punkt erreicht, da können wir das oft gar nicht mehr spontan machen, obwohl wir wissen aus Ländern, die das machen, aus Untersuchungen, die sich das genau angucken, dass eine Beckenendlagegeburt, also das heißt, das Köpfchen vom Kind ist oben und der Steiß oder die Füßchen werden zuerst geboren, vaginal sicher stattfinden kann. Wenn der Geburtshelfer oder die betreuende Hebamme das noch können, da haben wir schon verlernt, das stimmt bei uns schon nicht mehr überall. Und wenn das so weitergeht mit der Entwicklung zum Kaiserschnitt, dann wird es auch für die ganz normale Schädellage irgendwann der Fall sein, dass wir sagen müssen, wir sind dabei, unser Handwerk zu verlernen.
Und das ist was Schlimmes, denn ich gehe mal zurück auf die Ausbildung. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, vor über 25 Jahren in Wuppertal, gab es einige Ärzte, die Steißlagengeburten entwickeln konnten und es auch getan haben und auch Zangengeburten, wo die günstiger waren als ein Vakuum, richtig gut gemacht haben. Und uns wurde beigebracht damals, wir lernen die gesunde Schwangerschaft, die gesunde Geburt, das gesunde Wochenbett, davon die Abläufe. Das waren nur wenige Seiten im Hebammenlehrbuch, aber das mussten wir ganz genau wissen, wie die gesunden Abläufe sind. Und die pathologischen Abläufe, also das, was nicht gehört, wie es krank ist, das waren immer sehr, sehr viele Seiten. Darüber gibt es auch dicke Bücher. Weil bei jedem, was gesund ist, können mehrere falsche Sachen auftreten, Pathologien. Und wir als Hebammen müssen das wahrnehmen, um sofort dann zu reagieren und, wenn das, was wir machen, nicht reicht, den entsprechenden Arzt hinzuzuziehen, Gynäkologe, Kinderarzt. Und genau das, was du gerade geschildert hast, ist ja, dass wir diese gesunden Abläufe nicht mehr gut genug kennen, anscheinend, oder vielleicht auch Ärzte, die nicht mehr gut genug kennen, weil Ärzte einfach die Möglichkeit des Kaiserschnitts viel zu oft heranziehen und sich gar nicht die Mühe machen müssen, sich mit dem gesunden Ablauf auseinanderzusetzen. Was wäre zu diesem Zeitpunkt der Geburt normal? Wie kann man es womöglich noch hinkriegen? Ach, wir machen mal schnell einen Kaiserschnitt her. Da geht das Wissen dadurch verloren, so wie du das beschrieben hast.
Ja, wobei ich jetzt keinem Arzt unterstellen will, er macht mal geschwind einen Kaiserschnitt, sondern das ist so ein multifaktorielles Geschehen und das ist sehr, sehr schwierig aufzudröseln.
Also ein Hauptfaktor möchte ich doch nochmal benennen, den hatten wir vorhin schon, das ist die allgemeine Überlastung. Denn auch die Ärzte sind wirklich in Deutschland überlastet. Man liest und hört es und erlebt es mit. Der Arztberuf ist nicht mehr attraktiv. Man wandert ab woanders hin. Mhm. Und ich denke auch nicht, dass Ärzte aus Leichtsinn das so machen, sondern unter Überdruck kann man es nicht mehr. Ich glaube schon, dass die Hauptursache dieser Überdruck ist, angeblich ist für nichts Geld da. In Wahrheit sehen wir, ist unglaublich viel Geld da, nur halt bei den ganz wenigen Reichen. Und dieser Überdruck, der gemacht ist, der nicht nötig wäre, der führt zu sehr sehr, sehr vielen dieser unguten Entwicklungen. Mhm. Wenn man den rausnehmen würde, das wäre das Erste, was geschehen müsste, dass dieser Überdruck aufhört. Ich habe auch die Ansicht gehört, das wurde uns direkt gesagt, sogar von Pflegedienstleitungsstelle und so, ohne Druck läuft nichts. Man muss euch, die hier angestellt seid, Druck machen, sonst läuft ja gar nichts. Ja? Und dagegen habe ich mich immer nur wehren können und wehre mich bis heute, weil ich aus meiner eigenen Verantwortung heraus genug inneren Druck habe, meine Arbeit sehr, sehr gut zu machen. Und zusätzlicher Überdruck von außen, so von wegen, pass bloß auf, sonst kommt das Gericht mit diesem und jenem, das macht mich ganz kaputt. Und den allermeisten Kolleginnen und Kollegen geht es so, auch in der Ärzteschaft. Und dieser Zusatzdruck, der uns da gemacht wird, obwohl wir genug eigenen Verantwortungsdruck haben, das ist zerstörerisch. Und der geht immer Hand in Hand mit dieser Aussage, es sei ja kein Geld da.
Nee, das ist ja genau das, was ein großer Vorteil auch ist der außerklinischen Geburtshilfe. Da ist natürlich der Druck, den du schilderst, der innere Druck der Kollegin, die Arbeit gut machen zu wollen und auch zu müssen. Also das ist einfach so eine es wird davon ausgegangen, dass Geburten gut verlaufen und es ist ja auch wirklich in den allermeisten Fällen der Fall. Unsere Zahlen in der außerklinischen Geburtshilfe sprechen eindeutig dafür, dass das, was du gerade sagst, es einfach nur geht mit einer Zuwendung, menschlichen Zuwendung, mit einer guten Betreuung und es braucht einfach Menschen, die das machen. Das geht nicht mit Geräten, dass man irgendwelche Parameter abfragt, sondern es braucht einfach diese menschliche Begleitung und die Erfahrung, die wir in der außerklinischen Geburtshilfe machen, bestätigt das, was du jetzt einfach sagst. Die Zahlen, die wir haben in der außerklinischen Geburtshilfe, sind großartig. Die lassen sich durchaus vergleichen mit Zahlen aus Kliniken. Wir haben eine riesen Datenerhebung in Deutschland mit unheimlich vielen Geburten.
Wo findet man diese Daten?
Auf der Homepage von QUAC. QUAC ist die Gesellschaft für Qualitätssicherung in der außerklinischen Geburtshilfe. www.quac, also quag.de. Ja. Und ja. Da kommen die Daten.
Also das finde ich jetzt ganz wichtig. Ja. Das ist also nicht was, wo die dumme Frau, sage ich mal in Anführungszeichen, aus dem Bauch raus sagt, ach, das ist doch ganz schön, sondern das ist erhoben. Das ist wirklich
nach klaren Kriterien erhoben, bewiesen und nachgewiesen.
Ja. Das ist total wichtig heutzutage, um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sagen, ach, die immer mit ihrer Menschlichkeit, die schwätzen da so daher.
Das zeigt sich ganz klar in der außerklinischen Geburtshilfe. Eine Geburt ist was Menschliches, gehört menschlich betreut und führt zu guten Ergebnissen. Eine außerklinische Geburt, die geplant ist mit einer Hebamme, die ist genauso sicher für Mutter und Kind, was das gesundheitliche Outcome betrifft und sie ist bedeutend sicherer davor, unnötige Interventionen über sich ergehen lassen zu müssen.
Das zeigen ja auch Länder wie Holland oder Gegenden wie Bremen, wo das Ganze ganz anders etabliert ist.
Das stimmt, aber das möchte ich nochmal rausstreichen. Nur wir in Deutschland haben diese Datenerhebung. Ja, also wir haben unsere eigenen Daten, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, den Blick ins Ausland zu wenden. Wir bekommen sie in der Zwischenzeit bestätigt von Untersuchungen aus den USA. Aber das sind deutsche Zahlen, also wirklich ganz in unserem aktuell. Land erhoben. Seit 10 Jahren gibt es diese Datenerhebung und die ist sehr aussagekräftig und die belegt eine außerklinische Geburt, betreut von einer Hebamme. Eine geplante außerklinische Geburt ist genauso sicher wie eine Geburt im Krankenhaus.
Super.
Und ist nichts, wovor man sich fürchten muss. Man sollte darauf vorbereitet sein, das gemeinsam mit der Kollegin planen und dann kann man sicher und in Freude zu Hause das Kind gebären.
Und in Freude, das wissen wir ja auch durch diese ganze Hormonforschung und so, ist ein ganz dicker Pluspunkt dafür, dass es auch alles gut geht, dass all die Geburtsabläufe zügig und mit weniger Schmerz besser laufen.
Ja, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches, dass es nämlich immer schwieriger werden wird, für die Frau eine Kollegin zu finden, die außerklinische Geburtshilfe anbieten kann.
Ja.
Ja, es wird wieder so sein, dass Frauen ein Angebot, das es gab, das es noch gibt, nicht mehr abfragen können, weil die Kolleginnen es sich nicht mehr leisten können, das anzubieten.
Genau. Und damit sind wir wirklich wieder am Anfang und da, wo wir im Moment stehen. Wir müssen das hinkriegen, dass die Bedingungen für Hebammen sich verbessern, damit Hebammen von ihrer Arbeit leben können und Frauen das bieten können, was Frauen eigentlich zusteht und
genau.
Kindern.
Und Frauen sollten das mit einfordern. Zum Wohle der Frau eine flächendeckende Hebammenversorgung mit dem ganzen Hebammenangebot. Das heißt mit der Schwangerenvorsorge, mit der Geburtsvorbereitung, aber auch mit der Geburtshilfe und auch da ganz zentral die außerklinische Geburtshilfe, die Nachsorgen, die Betreuung über die Stillzeit. Das ist zum Wohle der Frau und dafür braucht es einfach Hebammen.
Ja.
Und damit Hebammen das weiterhin gewährleisten können. Das ist nämlich eine große Sorge von uns, dass Hebammen nicht mehr dafür sorgen können, dass Frauen flächendeckend gut versorgt sind. Dass Hebammen diesen Auftrag erfüllen können, müssen sie ihrer Verantwortung entsprechend adäquat bezahlt werden.
Übrigens, da wir jetzt gerade die Frauen im Fokus haben, noch nebenbei, Terre des Femmes, eine Frauenrechtsorganisation, steht als Organisation dahinter und hat das auch schriftlich niedergelegt.
Das
und
weiß ich.
Finde ich ganz gut.
Ja, das ist sehr schön, ja.
Das war die Hebamme Ulrike Geppert-Orthofer, die erste Vorsitzende des Hebammenverbandes Baden-Württemberg. Im Gespräch mit mir, Hedwig von Knorre, ebenfalls Hebamme, in meiner Sendung Liebe, Leid und Lebensfreude, in der Wüstenwelle, dem freien Radio von Reutlingen und Tübingen, zu empfangen auf 96,6 MHz UKW, im Kabel unter 97,45 MHz und im Rottenburger Kabel unter 101,15 MHz und selbstverständlich im Internet-Livestream unter www.wueste-welle.de.